Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Förster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 94, seriöse Klötze.
Wir reden heute über Lego und wie das Kabel an Lego kommt, beziehungsweise was das eventuell auch mit Digitalisierung zu tun hat, das klären wir später, beziehungsweise werden wir uns in der Sendung erarbeiten, denn wir haben heute einen Gast aus der Landeshauptstadt Hannover, Michael Basakidis. Hallo Michael.
Hallo Markus, hallo Christian. Schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist und ja in diesem winterlichen Wetter zu uns gekommen bist.
Genau. Bei uns ist es gepflegte Tradition auch in 2025, dass wir unseren Gäste-Schnell-Check machen. Das ist relativ simpel, tut auch nicht weh. Es gibt immer zwei Antworten, so sagt man so schön. Und du kannst dich zwischen links oder rechts oder grün oder gelb entscheiden. Wichtig ist die Schnelligkeit, nicht überlegen, sondern aus dem Impuls heraus. Und Markus darf beginnen.
Und es ist garantiert nichts mit Lego. Erste Frage, Android oder iOS?
iOS.
Windows oder macOS?
Windows.
Hawaii oder Thunfisch?
Hawaii.
Kaffee oder Club Mate?
Kaffee.
Design oder Code?
Design.
Reichweite oder Interaktion?
Interaktion.
Blue Sky oder Threads?
Blue Sky.
Auto oder ÖPNV?
Beides.
Spiegelreflexkamera oder Smartphone?
Smartphone.
Anzug oder Hoodie?
Hoodie.
Mail oder Messenger?
Mail.
Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
KI.
Eule oder Lerche? Chronobiologisch gesehen.
Eule.
Tablet oder Laptop?
Tablet.
Und Radio oder Podcast?
Radio.
Sehr schön.
Genau, und dann wollen wir auch schon einsteigen. Michael. Wer bist du? Und natürlich die allumfassendste Frage, wie steinreich bist du eigentlich?
Oh, sehr, sehr steinreich. Für einen Griechen unwahrscheinlich reich. Also mein Name ist Michael Basakidis. Wie gesagt, ich komme aus Hannover, bin 56 Jahre jung und seit 2017 mit der Methode Lego Süßes Play unterwegs. Mittlerweile auch als Experte und LSP Mastertrainer. Das heißt, ich bilde seit 3 Jahren ganz stolz auch andere Leute in der Methode aus, unter anderem auch Christian zum Beispiel. Ja, was gibt's noch von mir zu erzählen? Ich komme aus Neustadt am Rümberge, das ist bei Hannover, also am Schönstein oder Meer. Der Liebe wegen bin ich aber seit 12 Jahren jetzt in der Stadt, in Hannover. Und mich zieht's immer wieder nach Braunschweig her und auch nach Wolfsburg, wo ich ja auch schon öfters war.
Aber um die Frage nochmal, weißt du oder wüsstest du irgendeine Zahl, wie viele Steine tatsächlich bei dir zu Hause in irgendeiner Art und Weise lagern können? Kann man das überschauen?
Jetzt sage ich mal so, ich habe es verteilt, damit nicht gleich eingebrochen wird. Nein, um die 120 Kilo. Wenn man bedenkt, dass jeder Stein im Schnitt 1,5 Gramm wiegt, kann man sich das ausrechnen. Also knapp 100.000 Steine könnten und müssen es auch sein.
Aber eure Möbel sind nicht aus Lego-Steinen?
Nein,
oder?
Oben in der Wohnung ist wenig Lego. Jetzt wird meine Freundin vielleicht zuhören und sagt, das stimmt ja nicht ganz. Er hat das Büro für sich beansprucht. Nein, hin und wieder ist da Lego, ja. Aber es ist ein durchlaufender Posten.
Aber generell ist Lego ja so ein riesiger Trend geworden, auch für Erwachsene. Gerade in den letzten Jahren ist das ja wieder richtig populär geworden. Ich habe auch so ein Vespa-Modell mir vor 3 Jahren ungefähr gekauft. Gibt von Star Wars verschiedene Sachen. Christian hat im Vorgespräch gesagt, er hat irgendwie eine Galaxie, ne, die man sich an die Wand hängen kann.
Die Milchstraße.
Die Milchstraße, genau. Das ist ja so ein Riesenthema. Hat ja mit diesem Serious Play nichts zu tun. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen ja zu dem Erfolg auch ein bisschen beigetragen hat und sich gegenseitig so ein bisschen befruchtet hat, oder?
Natürlich. Wir haben mit Lego Serious Play oder mit Lego eine Weltmarke. Das nutzen wir natürlich. Wir müssen aber auch von vornherein immer sagen, im Disclaimer steht es immer drin, wir gehören nicht zu Lego, wir werden nicht von Lego geschickt, wir haben mit Lego sonst nichts zu tun. Und das, was du erklärst, hat Vespa, sonst was, alles tolle Sachen. Ich habe ja selbst in Mustang oder die Sesamstraße, also es gibt einige Modelle. Das ist die äußere Welt. Und das, was wir hier machen, sind ja eher Denkformen, Ideen, Austausch der inneren Welt. Das heißt, wir setzen diese Steine eher metaphorisch um. Und ich denke, da werden wir heute den ganzen Abend hin und wieder drauf kommen.
Genau. Dann ist natürlich die Frage, die sich sofort anschließt, was ist denn dieses Serious Play am Lego, also das seriöse Spiel? Und ja, wie ist das eigentlich entstanden?
Grob die Geschichte, das kann ganze Abende füllen, ist, in den 90er Jahren, Mitte 90er Jahre, haben zwei Wissenschaftler in Lausanne nach sogenannten Echtzeitstrategien, also Real-Time-Strategies gesucht und geschaut. Und dabei hat man auch geguckt, warum sich Kinder zum Beispiel, wenn sie mit Lego und auch mit Playmobil zum Beispiel auch so konzentriert oder so verdammt gut konzentrieren können, wenn sie mit diesen Tools arbeiten, und warum man dieses intuitive, ja, Denkenmuster und das Arbeiten mit dem Spielzeug im Grunde genommen an der Garderobe beim Eintritt des Arbeitslebens wieder abgibt. Und dann kam erst Lego tatsächlich mit ins Spiel.
Also es hat schon, wie gesagt, ein paar Jahre, aber es ist der Name Lego, aber es ist ja ein Lego, was du so klassisch bei Rossmann, Drogerie, Müller, Toys R Us und wie sie alle heißen, die heißen gar nicht mehr, die heißen mittlerweile das Smith oder so ein Zungenbrecher geschlagen. Das kriegt man da ja nicht. Also es ist ja schon nochmal Lego und auch irgendwie nicht Lego so.
Ja, ja, also vielleicht doch, um die Geschichte nochmal aufzunehmen, es ist so, da wir hier die innere Welt erklären, metaphorisch, ist es fast egal, was wir für Material nehmen. Lego hat das damals 4 Jahre lang bei sich selbst ausprobiert, dann hat man ein Institut gegründet, und wenn man den Wortlaut sieht, Lego ist eine Marke, das ist das Tool, der Katalysator, und Serious Play ist an sich die Methode. Ich vergleiche das manchmal wie beim Fußball. Der Ball kann von Adidas, Nike oder sonst wen sein. Das Spiel ist aber Fußball und da steht nicht auf dem Ball drauf. Und so nutzen wir Lego. Lego ist unser Tool. Es können auch andere Klemmbausteine sein, aber Lego bietet sich für uns natürlich an. Und Serious Play ist an sich die Methode, die wir auch lehren. Sie ist allerdings Open Source seit 2010 und auch ein sehr, sehr offener Ansatz. Also ich bin eher pragmatisch unterwegs und lehre es auch sehr, sehr offen, und jeder kann die Methode auch weiterentwickeln.
Für was wird Lego Serious Play eingesetzt? Was sind so typische Auftraggeber, die so Workshops durchführen lassen möchten?
Also du kannst es natürlich für Business-Strategien einsetzen. Ganz, ganz vieles, das sind Teambuilding, Teamentwicklung, wobei fast jeder Workshop ein Teambuilding schon ist und auch ein Storytelling. Und es gibt kaum Einsatzbereiche, wo wir es nicht einsetzen können. Hier müssen wir schon überlegen, als Facilitator, weil wir ja keine Moderatoren sind, überlegen, wo will ich es vielleicht nicht einsetzen? Wo gibt's vielleicht bessere Methoden oder andere Methoden oder auch andere Fachleute?
Mhm. Ja. Wie viele Leute nehmen an solchen Veranstaltungen dann teil? Ist da irgendwie ein Limit gesetzt oder kann das unendlich groß sein? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ab 2 ist es ein Team, ab 3 ist es eine Gruppe, und ich sage mal, 3 sollten schon sein, wobei es auch One-to-One-Möglichkeiten gibt. Und nach oben hin lässt sich das wirklich skalieren. Wir haben Workshops gehabt, 2x3 Stunden mit 420 Leuten insgesamt, also 2x210 oder sogar 2x220 für einen Wertekompass. Da mussten wir die Leute aufteilen, da hatte ich alles an Material mit, was ich besaß oder besitze. Es ist skalierbar nach oben. Also man könnte auch einen Brickmob machen mit 1000 Leuten hier in der Braunschweiger Innenstadt. Das geht.
Ich will nochmal zurück auf du hast ja gesagt, in Louisiana, und es gibt diese wissenschaftliche Begleitung, die hinter der Methode steckt. Also es ist ja nicht, dass zwei Lego-Ingenieure sich das im weitesten Sinne ausgedacht haben, sondern es steckt ja auch eine wissenschaftliche Erläuterung dahinter, dass das alles Sinn macht. Was hat die Wissenschaft so ein Stück weit gesagt? Welche Ziele verfolgen sie eigentlich mit dem Kontext von Lego? Also was ist so das übergeordnete Ziel, was man der Methode zuschreiben kann?
Okay, also so Vorteile auch. Vielleicht nochmal zu den 10 Jahren Institut. Dort hat man den Direktor von Lego Education, den Robert Rasmussen, mit reingeholt und einen der Wissenschaftler. Und dann hat man 26 Studien mit verschiedenen Firmen wie Google, SAP, mit, also nicht gerade kleinen Firmen, auch Airbus und NASA. Und was man festgestellt hat, dass diese Methode natürlich super ko-kreativ ist. Alle sind beteiligt. Es ist eine 100%ige Beteiligung. Die Extrovertierten, die es ja immer wieder gibt, die werden ruhiger gestellt oder gleichgestellt mit den Introvertierten. Und wir denken immer, wenn jemand gut und laut redet, dass er vielleicht die besten Ideen hat. Das stimmt nicht. Alle Ideen sind in allen Teams drin. Und insbesondere für die Introvertierten ist es ein riesiger Vorteil. Dann natürlich, dass wir in den Flow kommen. Wir arbeiten mit einem Material, was fast jeder Kulturkreis dieser Erde kennt. Und wenn nicht, die es nicht kennen, die verstehen sehr schnell, worum es geht.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Irgendwie viele erinnern sich dann an ihre Kindheit zurück. Die haben im Kinderzimmer dann mit Lego gespielt und das ist irgendwie gleich automatisch drin, wie man damit umgeht. Jeder weiß, wie man mit diesen Steinchen umgeht und die zusammensetzt. Hast du als Kind auch gerne mit Lego gespielt? Wie ist da deine Erinnerung?
So war, dass ich sogar, jetzt bin ich mal im Radio und ich wollte diese Geschichten gar nicht so groß erzählen. Ich habe sogar Lego-Verbot gekriegt, weil ich mit der Lego-Eisenbahn doch der Meinung war, man müsste mehr Strom aus der Steckdose ziehen, mit Stichflammen, mit allem drum und dran. Ja, ich habe sehr viel mit Lego gespielt, bis es dann dieses 3 Monate Embargo gab, ein Verbot. Da durfte ich mit Lego nicht spielen, aber letztendlich lasse ich jetzt spielen und das ist viel, viel interessanter, was dort passiert. Den Zahn ziehen wir auch immer wieder den Leuten. Sie kommen natürlich alle rein, sehen das Lego-Material haufenweise und flippen teilweise aus, teilweise aber auch nicht. Und spätestens nach einer Stunde, wenn wir die ersten Prozesse hatten, wissen sie, oh je, hier ist doch kein Spiel, sondern richtig ernsthafte Arbeit. Und danach ist man nach 4 bis 6 oder 8 Stunden auch wirklich durch.
Ja, es gibt ja diese Kits, ne, für Lego Serious Play. Hast du ja auch was mitgebracht in so Beuteln, die rascheln hier so schön. wer ist dafür zuständig, das Ganze wieder zu sortieren?
Ja, das ist eine Kunst für sich. Es gibt 2 Lager in der ganzen LSP oder Lego Serious Play Szene. Einmal die, ich nenne sie einmal die Sortis, die sortieren. So lernt man es auch teilweise noch oder lehrt es. Ich bin aber ein Verfechter von Schüttgut. Das heißt, wir sortieren gar nicht mehr so doll und viel aus, weil wir haben festgestellt, die Ergebnisse sind fast identisch. Ne? Manche suchen natürlich gerne das 4. Zahnrad. Aber da es ja um Metaphorik geht, brauche ich das 4. Zahnrad nicht. Und ich bin ein Befürworter für Schüttgut. Das macht die Arbeit natürlich auch leichter. Und ich glaube, Christian auch.
Hatte man ja als Kind irgendwann auch. Ich habe mich auch irgendwie als Kind mal über so eine große Tonne random Lego-Steine gefreut. Da konnte man dann auch irgendwie mitspielen. Da braucht man gar keine Anleitung, um irgendwas zusammenzubauen. Genau, das kennen glaube ich, viele.
Michael, wenn wir um das Thema der Steine beziehungsweise um Lego Serious Play reden, dann liest man ja oft im Internet sehr viel über die sogenannte Prozessmethode der Hand- und Gehirnverbindung. Die Hand-Hirn- und Gehirnverbindung. Boah, jetzt habe ich einen Lispelfehler. Was ist darunter zu verstehen? Was meinen die Leute genau damit?
Ach, Steilvorlage. Wir sind zwar hier oft beim Fußball, aber wer vielleicht da draußen gerne Handball spielt oder guckt oder schaut, genau deswegen funktioniert auch Lego Serious Play so gut, weil Hand und Hirn im menschlichen Körper die größte neurologische Verbindung haben mit 60-70%, sagt man etwa, wobei das auch eine Wissenschaft für sich ist. Da müsste ich mich auch belesen, um das zu wissen. Aber wer zum Beispiel Handball guckt, das funktioniert genau deswegen so schnell, weil Hand und Hirn so schnell zusammenarbeiten. Deswegen sagen wir auch, denken mit den Händen.
Ich habe gelesen, auf deiner Webseite stand das, glaube ich, dass ja durch diese Hand-Gehirn-Zusammenarbeit kommt man dann auch schnell auf Ideen, was irgendwie auch im Unternehmenskontext vielleicht dann auch zu guten Ansätzen führt.
Genau, ne? Weil die zweite Theorie, die dahinter folgt, ist die Flow-Theorie. Die muss man sich so vorstellen, in einer XY-Achse geht ein Korridor von unten links nach oben rechts. Und wenn wir dort drin sind, fühlen wir uns wohl. Das ist der Flow. Sind wir drunter, sind wir im Stress, sind wir gelangweilt, it's boring. Und oben drüber sind wir halt gestresst. Und sobald der Mensch tatsächlich diese Hände, das sind Suchmaschinen, ins Material greift, wir werden ganz oft von Teilnehmenden immer mal angeguckt, vielleicht hat Christian die Erfahrung auch gemacht, die gucken dann einen an, so, ich weiß nicht, was ich bauen soll. Und wir sagen dann immer, greift ins Material. Kinder machen das genauso. Sie fangen an zu bauen und das funktioniert durch die Flow und auch die Hand-Hirn Theorie.
Ja, aber es ist ja erstmal für viele, die vielleicht auch Berührungsängste damit haben, die dann letztendlich sagen, ja, ich soll was bauen, also ne, so die Klassiker ist ja immer, bau einen Turm. Und dann ist natürlich erstmal für viele, die sich nicht frei davon machen, die fangen dann vielleicht an, ja, ich bin ja Ingenieur, muss Statik haben, darf nicht umkippen. Und all diese Punkte, die man erstmal so von der rationellen, logischen Art anwenden würde. Und nicht einfach, ich klicke jetzt mal random Steine aneinander und versuche irgendwie so schnell wie möglich hochzukommen oder ähnliches. Das tun ja im ersten Prozess immer die wenigsten, weil man ja, sag ich mal, auch in der Arbeitswelt und der Berufswelt, sag ich mal, so sozialisiert worden ist, erstmal zu denken, bevor man handelt. Und hier ist es ja zum Teil erstmal ein Stück weit intuitiv andersherum, dass du erstmal versuchen sollst und vielleicht auch aus den Fehlern lernen sollst und du merkst, wenn er instabil wird und umkippt und dann fängst du nochmal an, neu zu bauen. Also auch dieses Thema Fehlerkultur, es ist ja eine komplett andere Herangehensweise eigentlich.
Ja, genau. Deswegen gibt es das Warm-up oder das Skills-Bild. Das sind drei Übungen. Ein technisches, ein metaphorisches, was ich für sehr wichtig halte, und ein Storytelling. Und wir führen die Teilnehmenden wirklich nach und nach auch an die Methodik ran. Beim Turm zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel, entweder reflektieren die Leute selbst und gucken, was passiert ist, oder wir geben vor und fragen, hey, wer hat denn auf Sicherheit gebaut? Da melden sich einige. Wer hat auf Schönheit gebaut? Oder wer war kreativ oder meint kreativ gewesen zu sein? Wer hat auf Sicherheit gebaut? Auf Höhe vielleicht? Oder wer hat alle Steine benutzt? Und das Coole ist, alle haben die gleichen Voraussetzungen, nur jeder versteht unter einem Turm was anderes. Mhm. Und da kommt die Fehlerkultur ins Spiel, dass alles erlaubt ist. Es ist nicht erlaubt bei Lego Serious Play.
Also kann ich mir so vorstellen, in so einem Workshop, da gibt man dann, weiß ich nicht, 10 Minuten Zeit, baut so einen Turm und danach wird dann in der großen Runde oder in kleineren Runden dann analysiert und reflektiert, oder?
Ja, am Anfang ist die Reflexion etwas weniger und die Zeiten sind sehr sportlich. Für den Turm gibt es nur 2 oder 3 Minuten, okay. Da kommen schon viele erstmal in Wallung und auch in Stress. Mhm. Das ist aber mit Absicht so gesetzt. Mhm. Später, bei den individuellen Modellen, bei den größeren zentralen Fragestellungen oder Aufgabenstellungen, hat man mehr Zeit. Dann sind es 7, 10, 12 Minuten, bis hin sogar vielleicht zu 15, und dann wird es auch geschmeidiger.
Jetzt haben wir ja schon gehört, man kann das für verschiedenste Sachen einsetzen, und wir haben auch schon mal dieses Wort Open Source. Jetzt kennt man ja aus der Softwareindustrie Open Source. Die meisten Leute verbinden immer, was heißt so schön, Open Office oder den VLC-Player oder Linux und Co. Das sind ja so klassische Begriffe aus dem Open Source. Kannst du nochmal den Zusammenhang, wie viel Open Source ist denn eigentlich Lego? Also, weil es ist ja keine programmierte ein Stück Software, was praktisch den Quellcode offen liegt. Das ist ja so ein bisschen der Hintergrund von Open Source. Wie verhält sich das nochmal im Kontext von Lego genau?
Also 2010 hat Lego ja die Methode freigegeben als Open Source, was natürlich eher aus dem Softwarebereich kommt. Aber in den Guidelines, die es dort auch gibt, steht auch drin, im Grunde genommen, sage ich mal, ist die Methode für jeden zugänglich. Man muss natürlich Markenrechte beachten, auch Schreibweisen, und dass man die Logos auf jeden Fall nicht benutzen darf, so wie sie auch eigentlich zu sehen sind, aber da gibt's halt Regeln. Und viel, viel wichtiger ist, was dort drin steht, dass diese Methode durch uns, durch die Community, durch jeden weitergeführt werden soll, also auch weiterentwickelt werden. Und deswegen gibt es auch, klar, es gibt einige Anbieter, die dann vielleicht Versionsnummern vergeben oder nicht. Ich habe jetzt einfach ein Framework X.0 offen gelassen, weil ich finde, es sollte nicht mit Versionsnummern versehen werden. Das X steht für mich bei mir tatsächlich als offen. Es ist ein offener Buchstabe. Und Open Source heißt in dem Fall, geht raus und entwickelt die Methode weiter.
Mhm. Aber dann, wenn es so ist, würde es ja auch im Zweifelsfall bedeuten können, dass du unterschiedliche Iterationsstufen irgendwann hast. Also ne, bei ich sag mal Open Office, da weiß man, es gibt eine 3.0, irgendwann gibt es eine 4.0, 4.1, 4.0 und so weiter und so fort. Also diese wie wir es vom Betriebssystem, vom Smartphone auch kennen. Woher weiß denn am Ende jemand als Beispiel, welche Lego Serious Play Version habe ich mir denn da eingekauft? Und ist 2.0 schlechter als 4.2 oder ähnliches?
Also die Grundprinzipien stehen ja. Das ist das Skills-Bild, also die Warm-up-Sachen, das Technische, das Metaphorische, das Storytelling, dann die individuellen Modelle, die Gruppenmodelle und Systemmodelle. Das steht. Was darüber hinaus passiert, ist je nach Geschäftsmodell, sage ich mal, auch unterschiedlich. Wir haben diese Methode auch schon mit einem Canvas-Business-Modell zusammengelegt oder mit einem Ikigai-Modell. Also wir versuchen auch, Dinge zu verbinden. Ich glaube, da wird es nicht den Standard geben, sondern es wird die Basics geben. Und es gibt eine Handvoll guter Anbieter bundesweit und weltweit. Und dann guckt man sich das vorher an. Und man stürzt sich ja auch nicht rein. Natürlich steht jedem diese Methode frei und offen. Man kann sich auch ein Buch kaufen, aber man klettert auch nicht aufs Matterhorn das erste Mal mit dem Buch, sondern nimmt sich vielleicht einen Guide. Und so ähnlich ist es hier auch.
Naja, ich frage halt nur, wir leben ja auf der anderen Seite auch in Deutschland und vieles muss irgendwie immer zertifiziert sein. Und entweder ist da ein TÜV-Stempel drauf oder ein IHK-Zertifikat oder wenn wir in den Hochschulen weitergucken, Hauptsache Bachelor oder auf Masterniveau und Hauptsache, also wir neigen ja auf der anderen Seite im wirtschaftlichen Kontext sehr viel zu so klassischen Zertifizierungen. Zum Teil hast du ja auch noch ISO-Normen hinter irgendetwas und das ist ja eigentlich was komplett anderes, weil es offen und frei ist. Wir gehen aber ja, oder man geht mit der Methode aber ja in Wirtschaft rein, die sonst sehr geprägt ist nach diesen Strukturen von Zertifizierung und damit vielleicht auch eventuell irgendwelche wirtschaftliche Vorteile zu bekommen, weil man so und so zertifiziert ist, zu handeln. Ist das nicht ein Widerspruch?
Schon, aber du hast es ja auch gesagt, das ist halt in Deutschland, da braucht man Zertifikate und vielleicht entwickelt sich das auch in die Richtung. Andererseits, sage ich mal, ist es wichtig, dass man weiß, dass diese Methode einem sehr, sehr viel verzeiht. Und durch dieses Ausprobieren kommen wir ja auch weiter. Inwieweit man das dann in ein Regelwerk reinsetzen muss, ist für mich fraglich.
Ja, genau. Es gibt ja diesen, haben wir ja schon gesagt, diesen Lego Serious Play Facilitator. Das ist dieser toll klingende Begriff. Du bist so ein Facilitator.
Christian auch.
Genau, der ist ja dadurch auch auf die Idee gekommen, dich mal einzuladen. Und das ist quasi so eine, in Anführungsstrichen, Ausbildung, um solche Workshops dann anbieten zu können. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also, der Facilitator hat nichts direkt mit Lego Serious Play zu tun. Ja, die Ausbildung heißt Certified Facilitator of Lego Serious Play. Bei uns dann auch noch Method and Material. Aber letztendlich ist der Facilitator jemand, der durch einen Prozess begleitet. Nicht wie ein Moderator. Ja, wir sind auch zielorientiert, aber unser Prozess ist sehr ergebnisoffen. Und ich sage immer zum Spaß, wir sind wie die gute Launebären. Wir müssen darauf achten, dass jeder in dem Raum, in dem wir uns befinden, sein Stimmrecht kriegt. Der Introvertierte insbesondere. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wir passen auf. Wir können nichts beeinflussen. Klar, wir können den Rahmen setzen. Wir geben die Zeiten vor und natürlich den Anfang und das Ende. Mhm. Aber das Ergebnis, was wir zum Beispiel kriegen, wird niemals direkt von uns im Workshop zu Ende geführt.
Okay, also so eine Guideline quasi, die ihr gebt. Ne? Und du bietest ja an, so eine Ausbildung oder du führst solche Ausbildungen durch. Was sind das für Leute, die sowas machen?
Ja, das mache ich seit 3 Jahren. Ich habe selbst 8 oder 9, vielleicht sind es auch 10 Ausbildungen gemacht, nicht weil ich es nicht verstanden habe, sondern weil ich einfach einen anderen Ansatz gehen wollte und möglichst viel auch ausprobieren wollte. Was sind das für Leute? Das sind Selbstständige, kleinere Unternehmer, Solo-Selbstständige, aber auch von Konzern, also teilweise sogar dann Inhouse-Schulung, eine zweitägige, sehr intensive Ausbildung. Christian durfte das erleben. Es war wirklich sehr, sehr sportlich. Es gibt Anbieter, die das auch mal für 3 Tage anbieten, 2,5 oder sogar 3,5. Diese Dinge habe ich alle mitgemacht, aber ich sag mir, wir bieten zum Beispiel auch so ein Lifetime-Mentoring an, weil sonst wird man immer entlassen von den Kursen und das Erste, was man machen muss, Material. Und bei uns gibt's Material gleich ordentlich dazu für die ersten 6-Personen-Workshops. Und von daher sind 2 intensive Tage vollkommen ausreichend, wenn sie danach noch mit einer Begleitung sind, wie bei mir halt.
Okay, also richtig intensives Training.
Ja. Aber was brauche ich als Facilitator denn noch an Kompetenzen, außer, sag ich mal, Steine miteinander zu verbinden? Also ich muss ja noch ein gewisses anderes Set mitbringen? Also ist es eher was für Introvertierte oder Extrovertierte? Ist es besser, wenn man so ein bisschen grundsätzlich Moderationserfahrungen hat? Also was gehört eigentlich noch so um diese ganzen Prozesse, die nicht mit dem Bauen an sich zu tun haben, sondern mit der Gruppendynamik? Ja. Was soll man da noch mitbringen?
Also angenommen, man hat eine Moderationsausbildung oder das Talent, weil man seit 20 Jahren, ich habe Leute kennengelernt, die sind erst nach 20 Jahren in meine damalige Trainerausbildung, Train the Trainer 2015 reingekommen, die konnten das schon. Aber man lernt dann zum Beispiel auch mit schwierigen Teilnehmern umzugehen. Ne? Wenn es jemand noch nie erlebt hat. Es gibt ja auch die Verweigerer, gerade bei Lego, die Totalverweigerer, die erstmal eine Stunde lang überhaupt nicht mitbauen. Die wieder einzufangen, wird ohne Moderations- oder Facilitator-Kenntnisse nicht so gut gelingen. Und man ist vielleicht eher enttäuscht und denkt, zweifelt an sich selbst.
Oder die mit Legosteinen auf den Facilitator werfen oder so. Gibt sowas auch mal aus Wut?
Nein.
Das gibt's
nicht. Also ich habe es noch nicht erlebt und wenn, dann perlt es an mir ab.
Wir sind weiter unterwegs hier in Logbuch Digitalien in Sachen seriöse Klötze. Lego Serious Play ist heute Abend unser Thema und Michael Basakidis ist weiterhin unser Gast. Ja, und er ist einer der Experten hier in Deutschland, was Lego Serious Play angeht. Wie viele Leute gibt es wie dich, die solche Workshops anbieten, die andere Facilitator ausbilden?
Also von denen wir wissen, die vielleicht auch so intensiv ausbilden, sind es vielleicht 5 Anbieter. Und bei einigen sind es dann auch mehrere Trainer, andere sind kleiner oder gehören halt eher zu ausländischen Communities, genauso wie ich auch zu einer australischen gehöre, zu The LSP Method von Michael Fearn. In Australien, aber es ist ein sehr, sehr offenes Format, völlig offen. Und zu der Handvoll Leute, glaube ich, gehöre ich mittlerweile schon hier in Deutschland. Ich bin nur der Einzige, der noch kein Buch geschrieben hat, keinen Podcast hat und keine Community.
Aber jetzt bist du in einem Podcast zu Gast, logbuch-digitalien.de, da gibt's Logbuch Digitalien als Podcast. Wir haben ja schon gesprochen, Open Source ist das Ganze, die Methode, aber wie sieht das denn mit dem Material aus, mit den Steinen? Die kauft man trotzdem von Lego, von dem Unternehmen oder gibt es da auch irgendwie... Ich habe irgendwie mitgekriegt, diese Lego-Steine, die man so ineinander stecken kann, die sind ja auch inzwischen freigegeben worden. Das Patent ist irgendwie ausgelaufen. Gibt es da Alternativen oder muss man da auf Lego zurückgreifen?
Nein, muss man nicht. Es sind Klemmbausteine, die man erstmal in erster Linie benutzt. Bei uns ist es so, wir arbeiten mit dieser Marke auch sehr, sehr gerne, weil sie sehr, sehr vielseitig ist. Es geht ja um Metaphorik. Also es geht nicht darum, dass ich zum Beispiel 10.000 Mal den gleichen Stein habe, sondern umso diverser diese Steine sind, umso besser. Und da bietet Lego, finde ich persönlich, durch die Classic-Reihe, durch verschiedene Sets, Friends, aber auch bis hin zu den Duplos. Duplo gehört ja auch dazu, da sind ja Tiere mit bei, die metaphorisch wertvoll für uns sind. Letztendlich kann man alles an Lego nehmen, was man zu Hause findet. Also bitte nicht verkaufen, 11% Rendite, mehr als Gold. Und vielleicht setzt man es tatsächlich mal auch in Lego Serious Play Methoden mit ein. Was ganz wichtig ist, Lego bietet natürlich auch fertige Serien an. Die kleinste ist mit 52 Teilen vorhanden, dann gibt's eine mit etwa 240 Teilen und dann kommen 2 größere Sets, einmal ein sogenanntes Landscapes and Identity Kit und einmal das Connection Kit. Das sind fast 3.000 Teile, kosten aber auch richtig Geld, wobei wenn man es einzeln kaufen würde, es wäre viel kostspieliger. Die benutzen viele von uns für die Ausbildung und sonst was. Aber letztendlich kannst du alles an Material nehmen, was du irgendwo findest.
Ja, und das kann man ja mehrfach einsetzen. Ist ja nachhaltig. Du hast zum Beispiel jetzt einen Tiger dabei. Du bist in die Löwenstadt Braunschweig gekommen und hast einen Tiger mitgebracht. Was kann man denn mit einem Tiger anstellen? Was bedeutet der in dem Zusammenhang?
Ja, ich versuche es mal für die Zuhörer auch zu erklären. Euch beiden kann ich das ja zeigen. Und ich frage auch mal jetzt hier euch beiden, was seht ihr hier? Mal ganz kurz, ganz klar und deutlich.
Kannst du noch mal umdrehen ein bisschen? Ja, ist auf jeden Fall ein quietschorangener Tiger mit den typischen schwarzen Streifen und der guckt auch relativ freundlich, würde ich sagen.
Genau, ein Duplo-Tiger, den können sich die Zuhörer jetzt auch vorstellen. Das ist die äußere Welt, das sehen wir. das ist das, was wir kennen und kennengelernt haben von Kind auf. Es ist ein komplexes Wesen, es ist alles dran, was ein Tiger haben muss. Was wollen wir denn mit komplexen Dingen machen? Wir wollen sie simplifizieren. Und jetzt kommt was Magisches. Wenn das der Tiger ist, setze ich den mal hier auf einen grünen Duplostein, der für mich auf einmal der Urwald ist. Das heißt, ihr seht jetzt einen Tiger im Urwald und um das zu verstärken, packe ich noch einen blauen Duplostein runter. Das heißt, dieser Tiger läuft jetzt durch einen Urwald, durch den auch noch ein Fluss geht. Das ist die erste Stufe der Simplifizierung. Aber auch das hier, ein oranger Stein und ein grüner Stein, man sieht gar keinen Tiger mehr, ist genau das Gleiche. Ein Tiger, der durch den Urwald läuft, durch den ein Fluss geht. Zuschauer haben es jetzt einfach, aber macht ihr mal die Augen zu. Wonach riecht es? Christian, wonach riecht es, wenn du einen Tiger dir vorstellst, durch den ein Urwald geht und ein Fluss durchgeht?
Es riecht nach Modder, also nach Morast, oder den schlimmsten Geruch, den ich je gerochen habe, ist tatsächlich Tigerpisse. Also das stinkt bestialisch.
Gut, so weit wollen wir nicht gehen, aber was ich damit auch zeigen kann, wir sehen nicht nur die Dinge, wir können sie sogar riechen. Und das ist natürlich die absolut perfekte Simplifizierung. Mhm. Drei kleine Steine, ein oranger für den Tiger, ein grüner für den Urwald, ein blauer für den Fluss. Wenn das unsere Teilnehmer schaffen, das ist perfekt.
Das ist eine hohe Schule.
Und was habe ich, Markus?
Christian sagt gerade, einen gelben flachen Stein ist das, glaube ich, ja, ne? Keine Ahnung.
Stück Banane.
Stück Banane. Oder ein Strandabschnitt oder so.
Genau, also es kommt...
Du willst.
Kann alles sein. Jetzt hast du ja schon gesagt, okay, Lego produziert diese Dinger. Lego hat als Marke auch Sets zusammengestellt, die halt erprobt sind und in der Szene halt auch genutzt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, diese Mischung, die Lego da ein Stück weit empfiehlt. Die haben ja auch nicht einfach, ich sag mal, beim Skat und beim Bierchen randommäßig gesagt, diese 48 Steine sind das jetzt. Und mit dem kann man was bauen, aber da muss auch irgendwas dahinter stecken. Also wie sind die eigentlich zu dieser Auswahl gekommen, welche Materialien sie haben oder in diese Mischung packen? Weil es wird ja nicht sein, dass sie sagen, wir haben jetzt irgendwie 2000, ich sag mal, Bäume oder Tiger überproduziert, die packen wir jetzt in LSP rein, weil die sonst keine nehmen würde. Also wie ist das so entstanden?
Also nachgelesen konnte ich es bisher nicht oder weil ich es nicht irgendwo gefunden habe. Aber es ist so, wenn wir unsere Mischungen auch für unsere Teilnehmenden ja zusammensetzen, alles was metaphorisch wertvoll ist, wie zum Beispiel Türen, Fenster, Scharniere, aber auch die ganzen Duplo-Tiere, insbesondere aber auch Zahnräder, ja, das kann sich jeder selbst gut vorstellen. Nur ein blanker Stein in der gleichen Anzahl und Farbe bringt natürlich nicht so viel, als wenn es wirklich eine bunte Mischung ist. Wie die Wissenschaftler mit Lego da rangegangen sind, das weiß ich so nicht. Aber wenn man sich die Sachen anguckt, was man zu Hause hat, meine Nichten haben auch Mischgut, sage ich mal. Und wenn man da mal reinguckt, damit könnte man jeden Workshop der Welt auch mitmachen.
Es gibt ja auch Lego-Technik, fällt mir gerade ein, wo man so mit Motoren und so auch was basteln kann. Gibt es ja auch ganz schön lange. Gibt es solche Elemente auch bei Lego Serious Play?
Die Streben und so, ja. Na, die Steckverbindungen, weil das sind so Achsenteile, das ist schon interessant. Aber alles, was vielleicht zu soft ist, so Gummis oder so Antriebsgummis, das nicht. Und die Motoren auch nicht. Na, weil den Motor stellen wir einfach mit einem schwarzen Stein.
Ja. Da. Ist einfach nicht nötig, um diese Methode irgendwie durchzuführen.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist schon seit 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr, oder 2018 unterwegs. Und wir haben ja 20 bis 22 so eine Corona-Pandemie gehabt. Und da hat Lego ja trotzdem nicht aufgehört. Wie macht man das Ganze denn durch das Internetkabel? Ich meine, ich kann ja Steine schwer durch die DSL-Leitung schicken. Ja. Was sind so die Herausforderungen, wenn man nicht physisch im Raum zusammenkommt mit Lego, sondern wenn man es online macht? Und was muss man dann bedenken?
Ja, da habe ich einige Lösungen gehabt. Ich habe tatsächlich schon 2019 im Januar habe ich meine Live-Online-Trainerausbildung gemacht und habe als Prüfung Reno Exploration Bags verschickt. Also das war quasi wahrscheinlich einer der ersten Online-Workshops. Vielleicht nicht so tiefgreifend, wie es auch in Fachbüchern manchmal drin steht. Wir haben das Material verschickt. Das identische Material, aber es gibt mittlerweile ein Format von mir, das nenne ich Bring Your Bricks. Ich habe eine einseitige Liste erstellt, wo sich die Leute mal Material selbst mitbringen, damit wir es nicht mehr verschicken müssen. Also, wenn man das Material, wenn alle die gleichen Materialien haben, geht es sehr gut, bis zu einem bestimmten Punkt. Es gibt auch die Möglichkeit, sogar Gruppenmodelle zu erstellen, aber dann erstellt quasi der Facilitator, baut alles nach. Das heißt, die Teilnehmenden schicken zum Beispiel auch ihre Modelle als Fotos hoch. Man kann es auch ohne Lego-Material dann weiterführen, ne? Hello Angel macht das zum Beispiel oder lehrt es auch so in Wiesbaden, dass man das dann auch verschieben kann. Also man baut dann nicht weiter. Umso größer die Modelle werden, also ab dem Gruppenmodell ist es nicht mehr so komfortabel. Ja. Ich empfehle immer individuelle Modelle, das lässt sich super machen, weil wir auch Material Starterkits, die etwas, also die mittelgroßen Teile auch verschicken und verleihen und wieder waschen. Das ist auch ein Grund der Nachhaltigkeit, also das machen wir öfters. Aber Gruppenmodelle bin ich nicht der Freund von, die online zu machen.
Wir haben ja eben über den Tiger gesprochen, da werde ich nachher auf jeden Fall noch ein Foto machen und euch dann ja zur Veranschaulichung dann auch auf unsere Webseite stellen. Aber wenn man mehr erfahren möchte über Lego Serious Play und was du so anbietest, Michael, wo findet man dich im Netz und wo kann man da Einblicke bekommen?
Genau, am besten meine Website, das ist LSP für Lego Serious Play, lsparena.com. Oder .de geht auch. Und natürlich unter Michael Basakidis bei LinkedIn oder Basakidis einfach. Im Podcast wird man das ja vielleicht auch abrufen können. Ja, einfach mal googeln. Also sobald man LSP auch Ausbildung eingibt, müsste ich weiter vorne und oben stehen.
Ich habe noch zwei Fragen.
Yes.
Und zwar die erste Frage ist, wie hoch ist so aus den letzten Jahren die Verlustrate von Steinen, weil es gibt ja wirklich kleine Steine. Ich denke immer nur so die kleinen Kulleraugen oder
Blumen,
ähnliches.
Die Blumen.
Es gibt ja sehr viel Kram, was irgendwo mal in so einer Ritze fällt und ähnliches. Und hast du so Teile, wo du sagst, ja, also pro Seminar, was ich gebe, da 10 bis 20 Steine fehlen dann so über die Summe und übers Jahr ist das dann doch ein halbes Kilo von deinen 120 Kilo oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich habe genau Buch geführt, es sind exakt seitdem ich das mache 7 Steine.
Oh, das ist ja toll.
Ich weiß es nicht. Nein, es so Kleinkram geht immer weg, aber 7 ist meine Lieblingszahl, deswegen nenne ich mal die 7. Lass es mal pro Workshop 1-2 kleine Steinchen sein. Ich habe auch manchmal, wenn wir aufbauen, dann kommt Personal von dem Hotel dort vorbei und guckt die ganze Zeit auf so ein kleines Häschen, also wirklich eine kleine Figur, bis ich dann sage, komm, nimm das Häschen hin und dann ist das Häschen halt weg.
Und die zweite Frage, du hast ja gesagt, viele fragen immer, ah, das ist was für Nerds. Also die letztendlich schon immer mit Lego spielen oder so für voll digitalos. Jetzt die andere Seite, was war denn so dein überraschendster Teilnehmer, wo du es nicht damit gerechnet hast, dass der auf einmal Feuer und Flamme war? Und auf der anderen Seite, was war so nach deinen unzählig vielen Workshops so der größte Widerständler, den du in Anführungsstrichen, ich will jetzt nicht sagen brechen musstest, aber den du am Ende noch ein Stück weit überzeugen konntest?
Also ich fange mal mit den Verweigerern an, die gibt es ja, die versuchen wir innerhalb der ersten Stunde auch mit einzufangen und das gelingt uns auch. Man erkennt sie ja auch, die sind mit verschränkten Armen dort und sagen, hey, was soll das wieder? Das Schönste, was ich erlebt habe, das war sogar online, das war zur Pandemie für einen Lampenhersteller, ein Vertriebsteam und da waren zwei ältere Mitarbeitende dabei und die kannten noch aus den 60ern Verkäufer auf dem Parkplatz quasi aus dem Auto raus und nun war die Pandemie da und die fanden das erst ganz schräg, dass sie jetzt mit Lego da was bauen und machen sollen. Und beide haben wirklich zum Schluss gesagt, ich weiß die Namen jetzt nicht mehr, Manfred und Peter meinetwegen, dass der eine gesagt hat, Mensch, super, ich habe in den 30 Jahren noch nie erlebt, dass wir so toll zusammengekommen sind, obwohl wir nicht in einem Raum sitzen. Und bitte denk dran, Peter und ich sind nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gehen wir in Rente. Wann gibt es einen Präsenzworkshop? Das sind so Sachen, wo ich mich echt wirklich freue. Oder wenn wir auch Leute aus Kulturkreisen haben, die Lego überhaupt nicht kennen. Mhm. Die verstehen aber sehr, sehr schnell, dass es hier um Storytelling geht. Und die sind meistens viel, viel besser als Leute, die vielleicht sogar schon Lego von Kind aus.
Du hast Australien schon erwähnt. In welchem Land ist das so als erstes richtig groß geworden als Methode?
Es kommt aus Dänemark, ja. Also man kann es so gar nicht sagen. Australien ist ist ein System quasi angegliedert. Ich durfte heute vor einem Jahr, war ich auch in Australien, habe dort Leute mit ausgebildet. Ich war in London, letztens in Marokko mit 19 Leuten, die wir ausgebildet haben. Also die Methode weitet sich immer weiter weltweit aus. Mhm. Ich darf im April tatsächlich, es steht jetzt fest, vom 10. bis zum 18. nach Da Nang nach Vietnam und dort eine Masterklasse mit betreuen. Also
weltweit verbreitet sich das Phänomen aus, genau. Und siehst du da irgendwie ein Ende, dass das irgendwann vielleicht auch langweilig wird oder denkst du, das geht jetzt immer steil nach oben?
Es gibt eine Studie aus den USA oder Kanada, ist die, man sagt, in 6 bis 7 Jahren kann der Peak erreicht sein und dann wird es, Lego Serious Play ist gekommen, um zu bleiben. Mhm. Seit Mitte der 90er Jahren wird es erforscht und so ähnlich wie Design Thinking wird es auf diesem Level dann auch bleiben.
Super, dann sind wir gespannt. In 2, 3 Jahren laden wir dich dann nochmal ein und dann gibt es vielleicht auch eine neue Version dieser Methodik und dann kannst du wieder berichten.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
Ja, Michael Barsakidis, danke, dass du da warst und dann eine schöne Heimfahrt nach Hannover. Aber wir wollen natürlich euch nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps und da hat Michael bestimmt auch eine App dabei, die euch im Alltag so weiterhilft.
Ja, ich schau mal. Ich benutze sie halt, wenn ich Fotos mit oder von den Modellen mache, damit die dann noch ein bisschen cooler aussehen. Das ist Clipto Comic, eine ganz einfache Software. Die gibt es auch kostenlos, aber es gibt auch eine Kaufvariante. Da kann man sehr schön halt die Bilder, die eh schon bunt sind, noch ein bisschen skurriler hinkriegen.
Cool. Gibt es denn eigentlich auch eine Lego-bezogene App?
Ja, es gibt welche. Mir fallen jetzt die Namen so nicht ein. Es gibt sogar auch Lego-Apps, wo du tatsächlich 3D-Modelle bauen kannst. Und manche sagen, ja, wieso geht ihr dann nicht auf diese Version? Da müssten wir, glaube ich, erstmal einen 2-Wochen-Kurs machen für die Software. Die ist nämlich sehr, sehr komplex. Es funktioniert, ja, aber es ist nicht dieses Haptische, was der Mensch ja auch noch braucht.
Das stimmt, das geht da verloren. Ne? Christian, was hast du dabei?
Ich habe eine Braunschweiger-App. Also die ist in Braunschweig geprogrammiert worden. Und sie heißt Twork, also T-W-O-R-K. Der Martin Appelmann hat das ganze Ding ins Leben gerufen. Und Twork ist eine App, die Cafés praktisch auflistet. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das kann ich ja bei TripAdvisor und Google Maps und ähnlichem allen auch. Aber Martin scannt die Cafés mehr so unter der Fragestellung, kann ich da arbeiten? Also ist es okay, das Laptop aufzumachen? Ist da ein WLAN vorhanden? Gibt es vielleicht auch Steckdosen? Also es ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Coworking Light, aber es ist halt, wo ist es eigentlich auch erlaubt, möglich, wie gesagt, zu arbeiten? Und die App funktioniert halt auch über Braunschweig hinaus. Also es sind nicht nur Braunschweiger Cafés, sondern ich habe es jetzt für die Region halt mal so an der einen oder anderen Stelle getestet. Ich glaube, es geht sogar deutschlandweit, aber wie gesagt, das, was ich bisher getestet habe, war eher regionsbezogen. Und das ist ganz nett für Leute, die halt so digitale Nomaden sind.
Ja, vielleicht auch, wo gibt's eine gute Internetverbindung? Das ist ja ganz relevant, wenn man das machen möchte, ne? Genau. Ich habe eigentlich gar nichts Besonderes dabei. Ich habe nur eben gerade gesehen, die Office 365 App von Microsoft, die hat jetzt auch das Label Copilot 365 bekommen. Wenn man auch die neuen Office-Programme jetzt installiert, Word und so weiter, da wird man auch mit diesem Copilot vollgeballert. Also alles ist jetzt Copilot. Kann man ja mal ausprobieren. Ich bin noch nicht so warm mit geworden, aber ist auf jeden Fall, ich finde, der Name dieser Marke ist auf jeden Fall ziemlich gut gewählt. Christian, welche KI nutzt du gerade in erster Linie?
Perplexity Pro und Gemini Live.
Von Google. Muss ich auch mal ausprobieren, hast du gesagt. Läuft gut auf dem Pixel. Mal testen. Ja, das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Die nächste Ausgabe unserer Sendung, die gibt's am 18. Februar. Ja, und bis zum 18. Februar, da wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.